1 Talk. Jetzt mit Marion Kucheni.
Der HR1 Talk an einem Tag, an dem wieder alles Fußball ist in Deutschland. Denn es ist WM und unsere Nationalelf, unsere Mannschaft, unsere Jungs, die steigen heute ein in dieses Turnier mit dem ersten Gruppenspiel gegen Mexiko. Anpfiff ist nachher um 17 Uhr. Und das ist ein Moment, dem auch unser heutiger Gast entgegenfiebert und den er in Russland erleben wird, weshalb diese Sendung voraufgezeichnet ist. Unser Gast ist nämlich Sportjournalist. Er schreibt für die Frankfurter Allgemeine und er schreibt Bücher, darunter eine Biografie über Jürgen Klinsmann, ein Buch über die Brüder Boateng und sein jüngstes Werk trägt den Titel Gebrauchsanweisung für die Fußballnationalmannschaft. Herzlich willkommen, Michael Horeni.
Ja, hallo, guten Tag.
Sie haben selbst auch Fußball gespielt im Verein?
Ja, aber als Kind und als Jugendliche. Also das war jetzt nur nicht allzu ernst zu nehmen.
Nun sind Sie aber nicht Fußballer geworden, weil Sie gesagt haben, ja, das war jetzt nicht so ernst angegangen, sondern Sie sind der Journalist, der über den Fußball berichtet. Wie hat das Ihre Sicht auf diesen Sport verändert?
Erstens hat sich der Sport auch sehr verändert in den letzten 20, 30 Jahren. Auch die Spieler haben sich verändert. Also die werden schon in Nachwuchsleistungszentren groß. Die werden spätestens am 11, 12 auf eine Profikarriere in jeder Hinsicht vorbereitet. Und früher, also selbst so ein Klose noch, WM-Torschützenkönig, der spielte mit über 20 noch bei Blaubach, Dudelbach oder so ähnlich hieß der Verein und ist sozusagen mit der ganzen Fußballbasis groß geworden, also auch mit ganz normalen Leuten. Das ist für die jungen Spieler, auch einen großen Teil, der jetzt in der Mannschaft ist, gar nicht mehr möglich. Und deswegen hat sich sowohl der Blick auf den Sport natürlich geändert durch die Professionalisierung, durch den Abstand, dann auch die Kommerzialisierung und auf der anderen Seite eben auch die Menschen haben sich auch verändert, die diesen Sport betreiben.
Und trotz dieser Professionalisierung und der Kommerzialisierung ist es ja doch Fußball und ist große Emotionen. Wie geht es Ihnen so kurz vor Beginn des Einstiegs der deutschen Elf?
Ach, da geht der Puls nicht hoch. Wenn er hochgeht, dann Richtung Halbfinale, K.O.-Spiele, Finale. Aber jetzt in der Vorrunde, da ist noch nicht so richtig viel.
Und wir gehen mal davon aus, dass die deutsche Elf das auch übersteht.
Das war ja bisher immer so.
Soll jetzt nicht anders sein. Und wir reden nachher noch ein bisschen mehr darüber, was sich im Laufe der Jahre im deutschen Fußball so verändert hat, warum Taktik und Strategie und Teamgeist heute wichtiger sind als die ganz großen Leitwölfe und warum Fußball so wichtig ist für unsere Gesellschaft. Mehr dazu in den kommenden zwei Stunden hier im HR1 Talk und natürlich reden wir auch über das aktuelle WM-Turnier, ist ja klar und ich freue mich drauf.
HR1, genau meins.
Der Sonntagvormittag in HR1, ein Sonntagvormittag, an dem wahrscheinlich gerade überall in Deutschland die schwarz-rot-goldenen Wimpelgirlanden aufgehängt werden, Salate gemacht werden, Getränke kaltgestellt werden, die Fanhüte und vielleicht auch die Shirts bereitgelegt werden, denn heute geht's los in ein WM-Turnier, das natürlich am liebsten so ausgehen soll wie diese vier Endspiele.
Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor!
Prompt ist der Ball bei Bonhoff gelandet, im 16-Meter-Raum, spitzer Winkel zum Tor. Da kommt der Ball auf Möller, der dreht sich um die eigene Achse, schießt und Tor! Tor durch Gerd Müller!
Breme gegen den Elfmeter-Töter Goikoetxea.
Ja! Tor für Deutschland, 1-0!
Die Mitte rein, die Möglichkeit für Götze, Tor!
Ja, das waren die großen Momente genau der WM-Turniere, an deren Ende Deutschland den Titel geholt hat, 1954 in Bern beim 3:2 gegen Ungarn. Michael Horeni, Sportjournalist und Fußballfachmann, machen Sie gern weiter?
Naja, wie der Song so heißt, so ungefähr. 54, 74, 90, 2000. 14, da war der Hänger drin. Ne? Das League ging um 2010 und da waren sie auch nah dran gewesen.
Und 1974, das war in München gegen die Niederlande, 1990?
Ja, es war in Rom gegen Argentinien.
Richtig.
Was haben wir noch?
2014.
2014, naja, Rio. Und das Halbfinale haben wir auch nicht vergessen davor.
Gegen Argentinien.
1-0.
Jawohl.
In der 13. Minute.
Hart erkämpft. Viermal Weltmeister geworden, Herr Horeni. Sie leben heute in Berlin, aber Sie sind ein Frankfurter Bub. Sie sind aufgewachsen als Eintracht-Fan, großer Eintracht-Fan.
Ja. Absolut.
Und Sie waren 9, als Sie das erste Mal Weltmeister wurden, schreiben Sie in Ihrem Buch 1974. Wie war das?
Wie war das? Ganz anders als heute. Wir haben das eben zu Hause auf dem Sofa geguckt. Besondererweise gab es einen neuen Farbfernseher zur Weltmeisterschaft. Nicht einen neuen, es gab den ersten Farbfernseher dazu.
Ohne Fernbedienung damals?
Ohne Fernbedienung, ja. Leider daran gespart. Meine Mutter wollte, aber mein Vater sagte, brauchen wir nicht für drei Programme, das mache ich so. Und dann saß er dann immer so ganz nah am Fernseher, dass ich auch bedienen konnte. Und dann hat man dieses Spiel dann zu dritt geschaut. Aber eben nicht mit Public Viewing oder irgendwo draußen gemeinsam oder in einer Kneipe, sondern das war eine Familiengeschichte. Ich fand das aber super damals.
Und hinterher gab es auch keinen Autokurse, sondern was gab es hinterher?
Ich habe es nochmal geschrieben. Der Reporter sagte im Fernsehen, so, meine Herren, jetzt können Sie die besseren Sachen entkorken und Sie, meine Damen, können mittrinken. Aber wir haben auch nichts getrunken.
Nee.
Nö. Was? Das war dann einfach fertig und dann war der Fernseher aus und am nächsten Tag ging es in den Urlaub.
Im Urlaub waren Sie dann Weltmeister.
Genau. An der Adria, wo man da eben damals in den 70er Jahren so aus dem Westen gerne hingefahren ist. Alba Adriatica hieß der Ort. Und da gab es natürlich auch ein paar deutsche Jungs und dann haben wir erstmal im Sand dann eben versucht, dieses WM-Finale nachzuspielen mit den Toren. Und da gab es aber auch italienische Jungs und da haben wir dann ein Strandspiel eben gegen die italienischen Jungs gemacht und die haben dann auch gleich gesagt, okay, das sind die Deutschen, die sind Weltmeister, jetzt versuchen wir die Weltmeister
natürlich
zu schlagen. Und auf einmal merkt man dann, okay, wir sind Weltmeister. Da fällt was von dem Glanz dieses Erfolgs, also auf mich oder auf uns ab. Und dann mussten wir natürlich da auch als Weltmeister eben antreten.
Was hat sich im Fußballspiel seitdem verändert?
Fußball wird immer stärker verwissenschaftlicht, was ja nicht nur negativ ist. Es hat ja den Sport auch besser gemacht. Aber bei so vielen Nachwuchsspielern, die wir zahlenmäßig in Deutschland haben, kommt doch relativ viel vom gleichen Spielertyp in den letzten Jahren raus. Der Individualist, der hat es besonders schwer. Und der scheitert eben auch oft, weil eben Individualismus eben auch fehlerbehafteter ist.
Was sagen Sie eigentlich zu solchen Sachen wie dem Videobeweis als technischem Hilfsmittel?
Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich das am Anfang, als die Idee aufkam und als das eingeführt worden ist, fand ich das eigentlich nicht so schlecht. Aber spätestens so im Oktober, November bin ich ein Gegner davon geworden. Warum? Mittlerweile lehne ich es total ab, weil eben so viele Dinge dort so geregelt werden müssen. Das ist ja schlimmer wie eine Steuererklärung. Für jeden Spezialfall gibt es irgendwie ein Sonderformular, eine Sondererklärung. Die Emotion im Stadion geht in wichtigen Momenten verloren. Fehlentscheidungen bleiben. Und ich fürchte auch bei der Weltmeisterschaft, da werden wir noch einen schönen Spaß haben mit dem Videobeweis.
Spitzenfußball heute ist ohne Technik und ohne nüchterne Analyse zwar nicht mehr denkbar, aber warum dieser Sport uns trotzdem nach wie vor so sehr berührt und so viele Emotionen weckt. Gerade auch bei sonst so harten Männern. Darüber sprechen wir gleich hier im hr1 Talk. Heute mit dem Sportjournalisten und Fußballfachmann Michael Horeni und mit Musik, die uns durch die großen Fußballturniere begleitet hat. So wie dieser Song hier, der Soundtrack zur WM 2014. Andreas Burani. Ein Hoch auf uns.
Ein Hoch auf uns.
Der hr1 Talk am Tag des ersten Gruppenspiels der deutschen Mannschaft gegen Mexiko. Anpfiff ist um 17 Uhr und dann werden sich wieder überall im Land die WM-Begeisterten zusammenfinden. Sie werden gemeinsam gucken, daheim, vom Fernseher oder vor den Großbildleinwänden. Und sie werden gemeinsam fiebern und hoffentlich jubeln und sie werden anfeuern. Sie werden sich möglicherweise auch die Haare raufen, wenn ein Torschuss mal daneben geht. Denn Fußball ist ein Spiel der großen Triumphe, der bitteren Niederlagen und der großen Emotionen. Michael Horeni, Sportjournalist, Buchautor und Fußballfachmann. Warum ist das eigentlich bei keiner anderen Sportart so? Warum kann sowas im Grunde nur Fußball?
Ich glaube, das gilt vor allen Dingen für Deutschland. Bei uns ist es im Grunde so, die ganze Geschichte des Landes lässt sich seit 1954 immer wieder an großen Ereignissen spiegeln. Das wird viel im Nachhinein reininterpretiert. Aber tatsächlich ist es immer wieder so, dass sich in diesen Triumphen, die wir ja schon mal angesprochen haben, von 1954 bis 2014 auch immer wieder der Zeitgeist und auch die Gefühle und die Entwicklungen von der Nation im Fußball sozusagen nachzeichnen lassen, nachempfinden lassen. Und individuell ist es oft so, auch gerade bei Männern. Jetzt, auch wenn mehr Frauen schauen, mag das vielleicht später mal anders sein, aber jetzt so gerade im Rückblick, gibt ganz viele Männer, die können ihr ganzes Leben strukturieren an großen Fußballereignissen. So, wann sie geheiratet haben, wann das Kind kam. Ah ja, da war ja die WM und dann war das und dieses Spiel. Und das ganze Leben ist verknüpft mit Fußball. Und es gab sogar jetzt letztens, im letzten Jahr habe ich das gehört, ging es um Alzheimer-Patienten in Spanien, die Fußballfans waren und die dann wichtige Szenen von ihren Lieblingsmannschaften vorgespielt bekommen haben. Und da war messbar, dass diese Gefühle tatsächlich auch wieder ausgelöst worden sind. Also das steckt ganz tief drin. Das ist ein Teil der Identität, gerade für viele Männer. Man sieht das ja dann auch diese Bilder in den Stadien, wenn dann ein Tor fällt oder wenn eine bittere Niederlage passiert oder wenn dann endlich mal, oder wenn die Eintracht jetzt gegen Bayern mal sowas nach 30 Jahren geholt hat. Okay, das ist einfach echt ein Ausnahmezustand. Und das schafft tatsächlich echt nur der Fußball.
Und auf dem Platz, da erleben wir dann Fußballspieler, die körperlich hart gegeneinander zur Sache gehen, die sich auch mal raufen auf dem Platz, die sich beim Torjubel in den Armen liegen, die sich drücken, die sich sogar Küsse geben, ja, die weinen wie Bastian Schweinsteiger bei seinem Abschiedsspiel. Wie geht das eigentlich zusammen, dieser knallharte Männersport und diese große Emotionalität, auch körperliche Emotionalität?
Finden Sie, das ist ein Widerspruch?
Ja, finde ich schon. Ein bisschen schon. Also ein bisschen so, wenn man dann sieht, also wie die sich in den Armen liegen und wie sie sich abküssen und das auf der anderen Seite aber große Probleme gibt mit Outings wie bei Hitzelsberger und so, ne? Also dass da diese Emotionalität gar nicht gewollt wird, finde ich das manchmal ein bisschen merkwürdig.
Ich sehe das auch so. Also vor allen Dingen ist ja eine wahnsinnige Körperlichkeit. Ich meine, es geht ja auch um schöne Körper. Es geht um unheimlich viel Kraft, um Energie, um Eleganz und dieses Nahe dann, das dann auch in so einer Kabine ist und das beim Torjubel passiert, das sind ja genau die Dinge, wo man so sofort homosexuelle Konnotation sich mitdenken kann. Und die Abwehrreaktionen sind auch in der Vergangenheit bis heute entsprechend groß. Ich sehe das ganz genauso, weil es eigentlich ganz nah beieinander liegt, aber gedanklich total voneinander getrennt wird.
Wie ist das eigentlich bei den Fans? Die durchleben ja auch ähnliche Emotionen, wenn sie Fans sind, natürlich einer Mannschaft und glühende Anhänger sind. Wie stabil ist diese emotionale Verbindung? Ist die nur so lange stabil oder wirklich gut stabil, wie die Mannschaft auch Erfolg hat? Oder bleibt die auch notwendigerweise dann, wenn es schwierig ist? Weil da sind Fans ja ganz schnell sehr wankelmütig.
Interessante Frage. Ich habe mir die auch gestellt, ob wir als Deutsche so große Fußballfans wären, wenn wir die Erfolgshistorie von England hätten, die zum letzten Mal im Turnier 1966 gewonnen haben, aber die trotzdem unverdrossen zu ihrer Mannschaft stehen, zu ihrem Sport stehen, obwohl die überhaupt keine Erfolge nachzuweisen haben. Wir sind ja wahnsinnig erfolgreich. Ja. Also seit Jogi Löw dabei ist, seit 2004, 2006 immer das Halbfinale erreicht, dreimal das Finale erreicht, Weltmeister geworden. So erfolgreich war kein Trainer, so erfolgreich ist keine Mannschaft. Natürlich ist dann auch umso leichter, sagen Fan von einer erfolgreichen Mannschaft zu sein. Umgekehrt ist es aber auch, wir kennen das ja, wir hatten Eintracht Frankfurt schon angesprochen, 30 Jahre kein Pokal und trotzdem ist die Fanbasis unglaublich stark, obwohl die Erfolge gar nicht so da sind.
Natürlich, aber die können auch schrecklich schimpfen und schrecklich ablästern, wenn mal was nicht läuft.
Die können alles Mögliche machen, aber trotzdem, das Gefühl ist vorhanden. Wie sich das nun äußert, sozusagen in Umarmung oder mitunter sogar in Gewalt, aber diese Gefühle bleiben erhalten.
Der Sportjournalist und Fußballfachmann Michael Horeni, er hat das Buch geschrieben, Gebrauchsanweisung für die Fußballnationalmannschaft, das gerade eben erschienen ist. 3 handsignierte Exemplare gibt es heute im Verlauf der Sendung noch zu gewinnen. Im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Der Talk am Sonntagvormittag. Wir sind mitten in der Fußball-WM, die hoffentlich für die deutsche Elf wieder ein Sommermärchen werden wird. Und alle werden Daumen drücken und alle werden mitfiebern. Denn Fußball ist die beliebteste, mit Abstand beliebteste Sportart in Deutschland. Aber nur, wenn dieser Fußball von Männern gespielt wird. Michael Horeni, Sportjournalist und Fußballfachmann. Warum ist das so? Warum hat Frauenfußball hier nie wirklich einen Stich machen können?
Erstmal war er lange verboten. Also meine Mutter hat selbst mal Frauenfußball gespielt, aber nur aus Protest, weil er verboten war. Und da gab es dann auch echt Ärger.
Die Mama war eigen.
Mama hat gesagt, nee, das lassen wir uns nicht bieten.
Okay.
Und irgendwann war dann ja auch mal eine Fußball-WM in Deutschland. Da war es in dem Moment mal ein bisschen anders. Also da haben auch Millionen Leute zugeschaut. Das wurde aber auch sofort wahnsinnig eventisiert. Also mit allen Vor- und aber auch mit allen möglichen Nachteilen. Dieser Frauensport hat einfach diese Basis überhaupt nicht. Also es gibt nicht diese gewachsenen Vereine. Sport ist männerdominiert, auch wenn ich bei der Nationalmannschaft bin. Wenn sie in Pressekonferenzen sind, zähle ich mitunter mal so durch, wenn dann 100 Leute sind. dann sind da mal maximal fünf, im Durchschnitt fünf oder sechs Frauen. Davon kommen meistens zwei oder drei aus dem Ausland. Im ganzen DFB haben sie niemanden im Vorstand, der außerhalb für Frauenfußball für irgendetwas dort verantwortlich wäre. Sie haben das in den Vereinen nicht. Komplette Männergesellschaft. Das ist eine der letzten großen Männerbastionen. Also in jedem Bereich, der oder in fast jedem Bereich, der auch dort mit reinspielt.
Und wenn man jetzt mal mehr aufs Sportliche geht und sich diese ganze Sache anguckt, und vielleicht auch mal ein bisschen ehrlich anguckt, ist Fußball einfach ein Männersport, weil er Kraft braucht und weil er mit einer Schnelligkeit gespielt wird, die bei den Männern ganz anders aussieht als bei den Frauen?
Bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich finde sogar, wenn man jetzt die beiden deutschen Nationalmannschaften vergleicht, ich würde eher fast sagen, dass die Deutschen, also die Männer zu ihrer besten Zeit, also 2012, 13, 14, ja, fast einen femininen Fußball gespielt haben. Also überhaupt nicht körperlich, sondern wahnsinnig harmonisch, leicht.
Aber mit einem filigran, hohen Tempo, das bei den Frauen immer ein bisschen
Tempo
aussieht
und
wie in Zeitlupe.
Bei den Frauen, finde ich, da fehlt es an Technik. Also das, deswegen wirkt es öfter etwas hölzern.
Oh.
Die Eleganz, die die Männer durch ihre Spielweise an den Tag legen, die geht mir im Frauenfußball, zumindest im deutschen Frauenfußball, weitgehend ab.
Na, dann wird es ja Zeit, dass sich was dreht. Das war übrigens der Soundtrack zum Sommermärchen 2006 und es ist ein Musikwunsch von Michael Horeni, weil
2006 hat sich wirklich was gedreht. Also mehr als dieses Lied vielleicht selbst gewusst hat, da hat sich der deutsche Fußball wirklich kolossal verändert und die positiven Entwicklungen, die hatten wir dann die letzten 10 Jahre genießen dürfen. Mal gucken, ob das jetzt so weitergeht.
Herbert Grönemeyer, Zeit, dass sich was dreht. Mein Name ist Marion Kuchenny, ich wünsche uns einen schönen Sonntagvormittag. Heute Nachmittag, wenn die deutsche Mannschaft zum ersten Mal in diesem WM-Turnier auf dem Platz steht, im ersten Gruppenspiel gegen Mexiko, dann werden wieder viele ganz genau hinschauen, wenn die Nationalhymne erklingt. Und sie werden schauen, wer da mitsingt und wer nicht. Denn die Mitsingfrage, die hat tatsächlich zu einer großen und auch sehr ernsthaften öffentlichen Diskussion geführt. Michael Horeni, Sportjournalist und Fußballexperte, heute hier bei uns im HR1 Talk. Was sagen Sie, mitsingen oder nicht?
Also früher hat überhaupt niemand mitgesungen. Da hatte gar keiner Lust drauf gehabt. Und da hießen alle Nationalspieler, hießen dann nur Franz, Hans und Lothar und Gerd.
Jawohl.
Und Uli. Und nicht Sami, Jerome oder Mesut. Aber irgendwann ist es jetzt Standard geworden, dass man mitsingt. Also ich singe die Nationalhymne auf der Tribüne ehrlicherweise auch nicht ganz so regelmäßig mit, eigentlich gar nicht. Ich finde, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber 2010, als zum ersten Mal Spieler mit Migrationshintergrund zur Nationalmannschaft, zur A-Nationalmannschaft geschafft haben, war das auf einmal ein großes Thema. Und das wurde dann in den Medien relativ breit getreten, gerade in den Boulevardmedien. Und dieses Thema wiederholte sich dann auch nochmal 2012. Und immer mit der Konnotation, wer nicht richtig singt, ist kein richtiger Deutscher.
Also.
Und jetzt haben wir natürlich mit Özil und mit Gündogan nochmal eine ganz andere Debatte. Da wird jetzt sagen, unter anderen Vorzeichen nochmal drauf geschaut. Für mich unterscheiden sich diese Fälle signifikant. Wo es in den ersten Jahren um die Hymne ging, habe ich eben darin die Ablehnung gegenüber denjenigen Spielern darin gesehen, dass das Hauptmotiv war.
Mit Migrationshintergrund.
Mit Migrationshintergrund.
Ja.
Ich habe darüber auch mal öfter dann auch mit Jerome Boateng, über dessen Brüder und ihn, ich ja ein Buch geschrieben habe, das haben wir immer wieder über dieses Thema mal gesprochen.
Und über diese Gauland-Bemerkung natürlich,
ja,
dass man Jerome Boateng eben zwar gern Fußball spielen sieht, aber nicht als Nachbarn haben möchte.
Und er hat das sozusagen in der Debatte ganz gut auf den Punkt gebracht, warum auch damals diese Hymnendiskussion dann irgendwie nicht verfangen hat, ist, wenn wir gut spielen, sind wir die Deutschen, wenn wir schlecht spielen, sind wir die Ausländer. Und mit diesem Gefühl sind diese Jungs groß geworden auf den Jugendplätzen. Die haben natürlich alle Diskriminierung erfahren. Und diese Gauland-Sache, da waren die Fans ja eindeutig auf Seiten von Jerome Boateng. Aber jetzt bei dieser Gündogan-Özil-Debatte geht das natürlich weit über AfD-rechte Gruppen weit hinaus. Die Mannschaft wird ja seit 2010 vor allen Dingen als beispielgebend, als Team, das für Freiheit, für Toleranz steht. Und wenn dann zwei Mitglieder dieser Mannschaft sich ausdrücklich an die Seite eines Autokraten stellen, und damit Wahlkampfwerbung gemacht wird und keine eindeutige Klärung dieser Situation stattfindet, was über Wochen ja nicht passiert ist, dass dann viele dann sagen, sind das eigentlich uns zu Jungs? Stehen die eigentlich für die Werte, die wir eigentlich in der Nationalmannschaft verkörpert sehen wollen? Ich rede jetzt eben von Demokraten und nicht von denjenigen, die Gauland applaudiert haben vor 2 Jahren.
Aber die Frage ist doch, ich meine, wie sehen Sie das als Sportjournalist? Was ist da bei den beiden passiert? Haben die Berater gehabt, die gesagt haben, mach das mal oder lasst lieber die Finger davon? Also was glauben Sie, hat die geritten, sich da hinzustellen mit Erdogan, dieses Bild zu machen?
Ja, das ist eine Frage, die man eigentlich als Sportjournalist, da muss man kein Sportjournalist für sein. Da geht es darum zu sagen, wie betrachtet man das als Demokrat? Und ich würde sagen, man kennt die Motive von Gündogan und von Özil, die kennt man nicht wirklich. Es kann vielerlei Gründe haben, 4 Wochen lang keine Erklärung dafür zu haben, warum das eigentlich passiert ist. Damit haben sich viele Leute nicht zufrieden gegeben. Die möchten hören, wofür stehen diese Jungs eigentlich, weil das ist unsere Mannschaft, das ist ein Symbol. Wir hatten ja eben schon gesagt, der Fußball und die Nationalmannschaft ist ein ganz starkes Symbol. Und seit dem Wirtschaftswunder und dem Fußballwunder von Bern zieht sich das eben durch unsere Gesellschaft.
Wie wichtig ist das denn grundsätzlich, dass die deutsche Nationalelf diese gesellschaftliche Vielfalt, auch diese multikulturelle Zusammensetzung widerspiegelt?
2010 und 2014 hat diese Mannschaft gezeigt, was in der Politik eben anders ist und in der Wirtschaft anders ist. Mit Leistung kannst du es ganz nach oben schaffen. Du kannst Weltmeister werden, du kannst zu den Besten der Welt werden in diesem Land. Im Sport ist das möglich gewesen in dem Fall. Wir haben ja ganz wenige Spitzenpolitiker, die Migrationshintergrund haben. Wir haben wahrscheinlich keine DAX-Vorstände mit Migrationshintergrund. Und da ist der Fußball eben eine Folie gewesen, zu sagen, man kann hier erfolgreich sein und wir können gemeinsam erfolgreich sein.
Der Sportjournalist und Fußballfachmann und Buchautor Michael Horeni heute hier im HR1 Talk.
HR1, genau meins.
Der HR1 Talk heute mit Michael Horeni, dem Mann, der schon als Kind in die Nationalmannschaft wollte und der heute über sie berichtet und Bücher über sie schreibt. Sein jüngstes Werk trägt den Titel Gebrauchsanweisung für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und es ist pünktlich zur Fußball-WM in Russland erschienen und pünktlich zum ersten Gruppenspiel der deutschen Elf. Heute Nachmittag gegen Mexiko sprechen wir darüber und wir sprechen über die Faszination Fußball und über vieles andere mehr. Rund um diese liebste Sportart der Deutschen. Und wie jeden Sonntag, lieber Herr Horeni, haben wir auch heute wieder einen ganz besonderen Überraschungsgast. Und ich bin gespannt, ob Sie den gleich erkennen. Ich sage mal guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Hallo Frau Horeni, hallo Michael.
Hallo.
Und?
Noch nicht rausgekriegt.
Okay.
War zu kurz.
Okay, es war zu kurz. Lieber Überraschungsgast, woher kennen Sie denn den Michael Horeni?
Ja, aus seiner Heimat aus Frankfurt.
Okay.
Er guckt immer noch ein bisschen ungläubig.
Ich bin noch ein bisschen ratlos.
Okay, wie weit haben Sie auseinander gewohnt früher?
2 Meter.
2 Meter auseinander gewohnt? Immer Fußball gespielt miteinander? Ist auch richtig, ne? Daheim in Frankfurt-Ginnheim.
Oliver Kaufmann?
Mensch, natürlich, der Oliver Kaufmann aus der Nachbarschaft. Zusammen
wirklich
aufgewachsen,
war?
Ja.
Ja, natürlich.
Ey, Ole, das ist ja eine Überraschung.
Oliver, im Verein gespielt. Welche Position hatte wer von Ihnen beiden? Wo haben Sie gespielt?
Also ich habe meistens im Mittelfeld gespielt. Der Elio hat gespielt, entweder im Tor oder im Sturm.
Okay, habe ich gerade richtig gehört? Sie nennen ihn Elio?
Ja, genau. Das habe ich jetzt extra bei der ersten Ansprache vermieden, damit es nicht so einfach wird.
Ach, dann hätte er es gleich gewusst. Das war die Abkürzung.
Genau.
Und er sagte, glaube ich, wie nennen Sie ihn?
Ole.
Ole.
Ich glaub, Olli.
Ole? Genau. Ole und Elio, natürlich, Das passt. So, was für ein Torhüter waren Sie?
Ja, ich war in den ersten Jahren so E-Jugend und D-Jugend war ich Torwart. Und irgendwann in der D-Jugend haben wir, glaube ich, die Meisterschaft gewonnen und haben irgendwie 92-2 Gegentore gehabt. Da habe ich das ganze Jahr überhaupt nichts zu tun gehabt. Es war totlangweilig. Und da habe ich gesagt, ich will nicht mehr im Tor spielen, will mitspielen.
Okay.
Und dann bin ich dann ins Feld gewechselt.
Und das Dolle ist, Herr Kaufmann, Sie haben dann später auch an der Uni weitergespielt mit einer eigenen Studentenmannschaft.
Was hier rauskommt.
Ja, ja. Und die hatte einen ganz bezeichnenden Namen. Die hieß nämlich Hirnbeiß Grottenolm. Warum?
Ja, im Endeffekt, also wir waren ja Studenten, da hatten wir das Hirn einzusetzen. Dann war man natürlich damals als Student auch ab und zu mal abends weg. Und der Grottenolm an sich ist ja blind.
Lichtscheu.
Und genau, Lichtscheu. Und das hat uns ein bisschen verbunden, diese Lichtscheuheit und trotzdem das Gehirn einzusetzen in der Uni.
Okay, Sie waren immer oft abends weg. Und wann waren dann die Fußballspiele so?
Samstag. Wenn wir Pech hatten, morgens um 8.
Ja.
Das waren unsere liebsten Spiele. Da hatten wir dann auch, eigentlich waren wir da sehr erfolgreich, muss man sagen. Also ich glaube,
warum
ohne Vorbereitung geht es manchmal besser.
Ich weiß. Ach so.
Vielleicht das lief flüssiger, sagen wir mal so.
Ja.
Ja.
Also.
Michael Horeni ist Sportjournalist und Sie sind, Herr Kaufmann, beruflich auch so ein bisschen bei diesem Thema geblieben, ne?
Ja, genau. Ich mache Sport-Event-Reisen und da haben Eli und ich uns auch schon mal irgendwo unterwegs gesehen bei Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Genau. Da er jetzt in Berlin wohnt, sehen wir uns ja nicht mehr so oft. Also. Manchmal dann dafür im Ausland.
Lesen Sie eigentlich auch seine Artikel?
Sag jetzt das Richtige.
Doch, ich lese auf jeden Fall. Ich lese die Artikel, ich habe auch die Bücher hier. Hat sich auch so ein bisschen abgezeichnet, er war ja sehr früh, hat sich in diese Richtung entwickelt. Wir haben nicht nur zusammen Fußball gespielt, auch viel über den Fußball gesprochen. Und die Schreiberei hat ihm schon immer gelegen.
Hm. Herr Kaufmann, wie wird denn das laufen in diesem Turnier? Was glauben Sie?
Das Thema Turniermannschaft wird, glaube ich, schon wieder kommen. Ja, je nachdem, wie im Viertelfinale der Gegner aussieht, Halbfinale maximal. Also im Endspiel sehen sie nicht.
Das klingt jetzt wieder so nach dem Motto, da müsste noch Luft nach oben sein und wir sind eine Turniermannschaft und wir wuppen das hoffentlich dann irgendwann doch nochmal, Herr Horeni.
Also, wenn ihr mich vor 4 Wochen gefragt hättet, vor dem Trainingslager und vor der Nominierung, hätte ich gesagt, echt eine gute Chance, den Titel zu gewinnen. Stand jetzt, da fehlt was, das wird nicht reichen.
Ja, aber was ist da passiert? Was fehlt denn da?
Also es sind zu viele Sollbruchstellen, also die Außenverteidigerfrage. Ich finde auch zu wenig Dynamik im defensiven Mittelfeld und die Stürmerfrage. Kann man nur hoffen, dass der Timo Werner ein super Turnier spielt. Teamgeist bin ich noch nicht sicher, wie sich der entwickelt. Das sind zu viele leicht offene Fragen. Ich würde auch sagen, Halbfinale ist für mich sozusagen, da ist echt die Grenze.
Also ich hoffe mal, wir stehen hier in 4 Wochen alle miteinander da und sagen, hier war alles halb so wild, haben sie gut gemacht.
Aber das kann sich echt, natürlich, ein, zwei gute Spiele und die kommen gut rein, dann kann sich das ändern. Man kann echt nur sagen, Stand jetzt.
Aber es wird Herr Kaufmann auf jeden Fall geguckt, ne?
Ja, natürlich.
Na, das ist die Hauptsache. Oliver Kaufmann, unser Überraschungsgast heute.
Das war echt eine Überraschung.
Na, das soll auch so sein. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.
Ja, gerne, danke auch. Tschö, Ole. Euch noch viel Spaß. Ciao, Elio.
Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Und während sich die Fußballfans da draußen schon bereit machen für das erste Gruppenspiel der deutschen Mannschaft heute Nachmittag in Moskau, während also vielleicht schon Salate angemacht werden, Knabberzeug vorgeholt, schwarz-rot-goldene Balken auf die Backe gemalt werden, während also all das passiert, reden wir natürlich über Fußball hier im HR1 Talk heute mit dem Sportjournalisten und Fußballfachmann Michael Horeni. Herr Horeni, Fußballgeschichte, das ist immer auch die Geschichte der Fußballsprüche. Also wir kennen zum Beispiel die Sätze, Fußball ist ein Spiel, ne? Gary Lineker, bei dem 22 Mann den Ball hinterherrennen und am Ende gewinnt immer Deutschland. Das ist legendär. Oder Ball ist rund, ein Spiel hat 90 Minuten, was gibt's noch?
Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel.
Fußball ist wie Schach und nur ohne Würfel, wer hat das gesagt?
Polly.
Ah, okay.
Angeblich.
Oh Gott, ja natürlich. Okay, und dann noch einen?
Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.
Ja, richtig.
Ich glaube, der ist unvergessen,
Das ist mittlerweile auch schon, it's a classic. Ja, it's a classic.
Ja, we call it a classic.
We call it a classic, genau. Warum brennen sich eigentlich solche manchmal ja ziemlich banalen und auch manchmal ein bisschen peinlichen, ne, Aussagen
richtig
so
peinlich
eins?
Ist, ja, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. An die Bremer. Wenn es halt mal nicht läuft.
Ja. Obwohl das auch eine gewisse Wahrheit
deswegen
in
vergisst
sich
man
trägt,
die ja auch nicht, ne? Kennt man ja. Hier, ne?
Aber das ist furchtbar banal, aber es brennt sich ein. Warum?
Ja, das weiß ich nun natürlich auch nicht genau. Aber unvergessen.
Ja, banal, ist aber wahr, ne?
Ist banal, aber wahr.
Ja. Was ist Ihr Lieblingsspruch?
Ich finde das mit den Schach und den Würfeln eigentlich super, weil ich den bis heute nicht verstanden habe.
Nee, ich auch nicht.
Ganz gut.
Ich auch nicht. Aber wir hoffen, er hat sich was dabei gedacht, der Poldi. Das wollen wir immer zugute halten. Wir sprechen natürlich auch. Wir sprechen mehr als nur einen Satz. Wir sprechen über die WM, über den besonderen Job des Bundes-Yogi. Wir reden über die verschiedenen Spielertypen und vor allem werden wir beide hier gleich den HR1 Fragebogen ausfüllen und ich freue mich drauf.
HR1, genau meins.
Genau meins.
Der Sonntagmittag in HR1, heute zu Gast im Talk der Sportjournalist und Fußballfachmann Michael Horeni, der wie viele Fans heute dem ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft entgegenfiebert. In Moskau wird er das tun gegen Mexiko. Deshalb haben wir die Sendung schon voraufgezeichnet. Und weil ja jetzt am Sonntagmittag noch ein bisschen Zeit ist bis zum Anpfiff, füllen wir beide den HR1-Fragebogen aus. Bereit?
Ich gebe mein Bestes.
Legen wir los. Ich beginne mit einem Halbsatz und es wäre nett, wenn Sie den vervollständigen würden. Mein schönstes Privileg als Sportjournalist ist,
bei WM-Endspielen einen schönen Platz zu haben.
Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Stolz bin ich auf.
Was den Fußball angeht und die Schreiberei, habe ich mit Stolz nicht viel am Hut.
ein halbes Pfund Butter kostet?
Je nachdem, ob Öko oder nicht, aber für 1,49 kriegt man es schon. Aber es geht auch bis, na, kriegt es auch teurer, aber kriegt es auch bis 2,50.
Also ich sehe schon, da ist jemand, der des Öfteren mal selbst einkaufen geht. Ich hasse es, wenn...
Wenn alle Leute alles besser wissen.
Peinlich war mir zuletzt.
Nicht mehr so viel.
Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass...
Man gut zuhören muss.
Das Dumme an der Demokratie ist...
Dass wir noch bisher keine bessere Staatsform gefunden haben.
Wenn ich in der Nationalmannschaft mitspielen würde, wäre ich...
Ersatzmann.
Okay. Warum?
Ja, das ist ja wohl keine ernst gemeinte Frage.
Naja.
Aber ich glaube, mental könnte ich eine ganze Menge dazu beisteuern.
Natürlich für gute Stimmung im Team.
Auf jeden Fall.
Ganz wichtig.
Und auch vielleicht auch mal über was Vernünftiges miteinander zu sprechen, könnte ich auch, also kann ich mich mit einschalten.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
Wir sind nämlich gerade auf dem falschen Fuß.
Hast schon mit allen Menschen zu Abend gegessen, mit denen sie zu Abend essen wollten?
Bestimmt war das nicht so.
Jogi Löw, finde ich.
Undurchschaubar.
Auch nach so vielen Jahren,
ja,
denen
auch
Sie
nach
ihn
so
auch persönlich
vielen Jahren
erlebt haben.
Ja, ja. Was ihn eigentlich so selbst motiviert, was so der Kern seiner Motivation ist, wofür er so brennt, das ist mir auch in den ganzen Jahren nicht so klar geworden. Und auch als Person ist er mir, es ist ja auch eine Qualität, so lange in so einer exponierten Position zu sein und man... verschleißt ja heute auch in dieser Mediengesellschaft sehr schnell, dass er da noch einen gewissen Abstand zu diesen ganzen Dingen gefunden hat. Und das bedeutet sicher auch, dass man auch jemandem nicht so nahe kommen soll.
Hm. Zufrieden bin ich erst, wenn...
Zufrieden bin ich.
Ein WM-Finale ist für mich...
ein Höhepunkt aller 4 Jahre.
Ich habe Angst vor...
auch nicht mehr so vielen Dingen.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei...
meiner Frau, meinen Kindern, meinen Eltern.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Michael Horeni. Dankeschön. Und dafür gibt es jetzt auch einen Musikwunsch von einem Mann, von dem ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob er je Fußball gespielt hat. Aber er hat auf jeden Fall grandiose Musik gemacht. Jetzt gibt's Prince. Bin ja ein großer Fan, Sie auch?
Ja, deswegen habe ich mir das ja gewünscht.
Oh, da gibt es jetzt für uns beide Prince und Kiss. You don't. Lothar Matthäus, Oliver Kahn, Matthias Sammer, Michael Ballack oder in früheren Jahren dann Franz Beckenbauer, Hans-Peter Briegel vielleicht auch. Die Älteren werden sich noch erinnern, die Walz aus der Pfalz. Rudi Völler und wie sie alle heißen, das waren Spielertypen, die kantig waren, die kernig waren, die tonangebend waren. Einige davon waren Leitwölfe mit Chefallüren. Spieler, die ihren Mitspielern gesagt haben, wo es lang geht auf dem Platz, die oft auch für ihre Alleingänge berüchtigt, aber manchmal eben auch berühmt waren. Solche Spieler gibt es heute nicht mehr. Die Spielergeneration des Jahres 2018 und der WM in Russland, das ist eine andere. Michael Horeni, Sportjournalist und Fußballfachmann und Autor des Buches Gebrauchsanweisungen für die Fußballnationalmannschaft. Wie würden Sie die Nationalspieler von heute beschreiben?
Die Nationalspieler von heute sind wirklich ein Produkt ihrer Zeit. Weniger Ecken, weniger Kanten, sehr fokussiert, professionell, sehr stark auf die natürlich auf die eigene Performance, auf den eigenen Erfolg programmiert, aber trotzdem in der Lage, absolut teamfähig zu sein.
Welchen Spielertypus in der Nationalmannschaft finden Sie eigentlich am besten? Also welcher gefällt Ihnen am besten? Welche Art von Spieler?
Also ich mag total gerne die Abwehrspieler Hummels und Boateng. Also Boateng eben seine Schnelligkeit und seine Präzision in den langen Bällen. Hummels hat auch so eine schöne Lässigkeit, zum Teil noch vielleicht ein bisschen zu langsam mittlerweile. Schnell war er ja nie unbedingt. Toni Kroos, also das ist ja wie ein Gemälde, also so ein Rhythmusgefühl, unerreicht. Das finde ich ist großartig. Was mir ein bisschen fehlte, vielleicht hat das jemand wie Werner, der so eine Dynamik und so ein Tempo, Sané hätte das auch gehabt, so was Mitreißendes, also auch durch die Körperlichkeit, durch so einen Sprint, so eine Einzelaktion, das würde ich wahnsinnig gerne sehen. Dafür gibt es für mich in der Nationalmannschaft leider zu wenig. Das wäre eigentlich so mein Spielertyp, den ich mir mehr wünschen würde. Mhm. Ein bisschen mehr Ronaldo in der Mannschaft.
Ein bisschen mehr Ronaldo in der Mannschaft. Dann gab es aber Herz, Seele und Hirn bei unserer Weltmeister-Elf. Wer war das? Herz, Seele, Hirn?
Also Herz, das war Schweini. der die Mannschaft emotional über die ganzen Jahre sozusagen mitgetragen hat. Der war eigentlich sozusagen der, ein bisschen abgegriffenes Wort, ich habe es auch nicht geschrieben, aber sowas wie der Kapitän der Herzen auch innerhalb der Mannschaft. Also der ist sozusagen derjenige, der die Emotionalität am meisten gelebt hat. Lahm war ja dann zwar Kapitän, aber der ist eher das Gehirn dieser Mannschaft gewesen. Ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so klug Fußball gespielt hat wie Philipp Lahm in der deutschen Mannschaft. Also so fehlerarm gespielt und so viel richtig gemacht und der so viel vom Fußball versteht, das haben alle gesagt, die mit ihm zu tun gehabt haben, von Trainern, Guardiola, Löw, also absolutes Fußballgehirn. Was haben wir noch gehabt?
Herz, Seele und Hirn.
Seele. Das war für mich, auch wenn vielleicht der eine oder andere drüber lächeln würde, war für mich Poldi. Sagen, ein Leib- und Seele-Fußballer, der auch diese Verbindung zu den Fußballfans immer gehalten hat. Das erste Mal mit 17 oder 18 ein Interview mit ihm geführt, da habe ich mich darauf vorbereitet, wusste, dass er nicht so viel spricht, hieß es, ne? War eine meiner ersten Erfahrungen. Und dann habe ich da irgendwie mal so 30, 40 Fragen vorbereitet und irgendwie nach 11 Minuten waren die 36 Fragen beantwortet.
Weil er einen halben Satz gesagt hat.
Oder zum Teil ein Wort, aber da gab es dann im Nachhinein, wenn man das so angeschaut hat, das war wahnsinnig authentisch. Das konnte, habe ich in dem Moment auch gar nicht so wahrgenommen, weil der aber 30 Jahre später verdienen die Dinge immer. Es geht mir nur ums Fußballspielen. Der war so ein Fußballer, wie ich mir als Kind immer vorgestellt habe, dass Fußballer sein müssen. Die denken nur an Fußball und das ist denen das absolut Wichtigste und da gibt es nichts anderes. Und das hat für mich eben Poldi so verkörpert wie kein anderer in dieser Mannschaft und er war für diesen Teamgeist zentral wichtig. Nicht so als Klassenclown oder so, sondern der hat einfach ein wahnsinnig aufheiterndes Element dort gehabt, auf eine echt angenehme Art. Das sagen alle Spieler. Vom ersten Trainingslagertag an bis zum Finale, wenn die da sind, die 8 oder 9 Wochen zusammen. Und da ist es zentral wichtig, dass diese Mannschaft auch neben dem Platz total gut funktioniert. Und da sind solche Spieler entscheidend wichtig.
Die dafür sorgen, dass es keinen Lagerkoller gibt.
Absolut. Ne?
Der hr1-Talk heute zum ersten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft bei der WM in Russland mit dem Sportjournalisten und Autoren Michael Horeni, dessen neues Buch den Titel trägt Gebrauchsanweisung für die Fußballnationalmannschaft. 3 handsignierte Exemplare habe ich hier, die gebe ich jetzt gern an Sie weiter, wenn Sie mir die folgende Frage bitte beantworten. Wie viel Mal hat die deutsche Nationalmannschaft seit dem Zweiten Weltkrieg in einem WM-Finale gestanden? Wie viel Mal hat die deutsche Nationalmannschaft nach 1945 in einem WM-Finale gestanden? Mitmachen geht per Telefon unter der 0800 1554 mal die 1, 0800 1554 mal die 1, oder online unter hr1.de.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Der hr1 Talk heute mit Marion Kucheni und mit dem Mann, der die deutsche Nationalmannschaft jetzt seit fast 18 Jahren als Sportjournalist begleitet, der mit dabei war im Pressetrost des WM-Kaders, der auch jetzt in Russland dabei ist und der wie viele Fans und Kollegen darauf wartet, dass das deutsche Team heute Nachmittag endlich ins Turnier startet. Michael Horeni, ganz schön lange dabei bei diesem ganzen Turnierzirkus. Gab es auch Momente abseits der Spiele, an die Sie sich ganz besonders erinnern?
Was mir jetzt so gerade einfällt.
Brasilien?
Brasilien, ja, da fällt mir eigentlich ein, wie weit entfernt die Mannschaft da gelebt hat in ihrem Campo Bahia. Vor der Tür eben die ärmliche Bevölkerung, die Kleinkinder, die dort auf so einem völlig vermatschten Fußballplatz, aber auch dort mit einer Leidenschaft ihren Fußball eben gespielt haben und als dann die Nationalspieler dort hingegangen sind, das fanden natürlich dann auch super und dass so ein Poldi dann vorbeigekommen ist, natürlich vergessen die das ihr Leben lang nicht, aber auf der anderen Seite sozusagen die Diskrepanz zwischen diesem, was man im Fußball werden kann, was das alles mit sich zieht und dann sozusagen, wer den immer noch toll findet, nämlich auch noch die Leute, die einfach echt nichts haben, die froh waren, wenn dieses Dorf einen neuen Ball gehabt hat.
Wenn Sie jetzt nicht beruflich dabei wären, wo und wie würden Sie dann so ein Vorrundenspiel wie das heute Nachmittag gucken?
Kann ich mir überhaupt nicht vor, also das habe ich ewig eben nicht mehr gemacht. Wo würde ich das gucken? Ich würde es mit Freunden irgendwo gucken. Also am liebsten irgendeinen, der einen Garten hat und einen Grill hat und einen großen Fernseher hat und hoffentlich redet da nicht ständig einer dazwischen.
Ach so, das mögen wir also nicht.
Oh, finde ich furchtbar. Ehrlich? Ja, das war also bei so Champions League Spielen oder so. Und wenn da so allgemein getratscht wird, da bin ich leicht allergisch gegen.
Okay,
also gucke ich dann auch lieber fast alleine.
Ach so, also dann ist natürlich als Sportreporter hat man dann in seiner Kabine ein bisschen mehr Ruhe, ja?
Wir haben keine Kabine.
Ach so.
Wir sitzen da auf der Pressetribüne, müssen den aktuellen Text schreiben. Der muss dann übrigens auch mit Schlusspfiff fertig sein.
Das,
ja, und ob da jetzt 80.000 brüllen, schreien oder nicht, da ist man nicht irgendwie in einem abgetönten Studio, sondern ist mittendrin.
L'Ombra del Gigante von Eros Ramazzotti. Das ist ein Song, den Sie sich gewünscht haben, mit einem ziemlich fetten Beat, wenn ich das mal sagen darf. Ist das so die Musik für große Fußballfeste?
Ich habe das ausgesucht, weil Eros Ramazzotti so sozusagen für das italienische Element im Fußball steht, das ich gerne mag oder auch gerade als Jugendlicher gerne mochte. Der ist selbst ein Riesenfußballfan und spielt ja selbst in der Musiker-Nationalmannschaft der Italiener, erfolgreicher Stürmer. Und man hat über Fußball gesagt, Musik ist wie Fußball, Fußball ist wie Musik in den schönsten Momenten, auch was die Emotionen angeht. Und da bin ich ganz nah bei ihm. Deswegen wollte ich, dass er heute auch noch was zum Besten gibt.
Dann bringen wir jetzt beides zusammen. Hier kommt der singende Fußballfan Eros Ramazzotti und L'Ombra del Gigante.
A farci compagnia se vuoi, c'è ancora gente, quelli vicini come
Talk am Tag, an dem die deutsche Nationalmannschaft ihre Mission Titelverteidigung startet. Ein Titel, den sie vor 4 Jahren in Brasilien erkämpft und erspielt hat. Und hinter diesem Erfolg steht ein Mann, der seit 12 Jahren der Trainer ist. Ein Mann, der dieses deutsche Team seitdem 2-mal in ein WM-Halbfinale geführt hat. Und der mit diesem Team einmal Weltmeister geworden ist und der sich auch jetzt einiges vorgenommen hat.
Unser Ziel ist klar, wir wollen ein richtig gutes Turnier spielen und wollen, dass uns das nicht passiert, was anderen passiert ist, vielleicht den Spaniern, den Italienern nach ihrem Gewinn, dass man halt dann eben auch relativ schnell wieder zu Hause ist.
Joachim Yogi Löw, der Sportjournalist und Fußballfachmann Michael Horeni ist heute unser Gast hier im hr1 Talk, begleitet die Nationalmannschaft auch bei dieser WM als Berichterstatter, kennt Yogi Löw also auch aus dem persönlichen Erleben. Wie ist er denn so abseits der Kameras?
Es ist so, dass Yogi Löw sich abseits der Kameras eigentlich immer weiter zurückgezogen hat. Ach. Und gibt sehr, sehr wenig Interviews nur noch. Es ist schwer, ihm außerhalb des Fußballs überhaupt nahe zu kommen.
Warum glauben Sie, ist das so?
Naja, es wird in seinem Naturell liegen, aber auf der anderen Seite ist es sicher auch ein Schutz, eben sich nicht zu öffentlich zu machen in einer wahnsinnig öffentlichen Position. Es scheint mir oft so zu sein, dass Yogi Löw ja für 10 Monate im Jahr wie unsichtbar ist, taucht kaum auf, ist kaum irgendwo zu sehen. Da gibt es ab und zu vielleicht mal so ein paar Events, wo er mal kurz auftaucht, auch in Form eben von Champions League-Spielen oder Bundesliga-Spielen. Da hat man ihn mal ganz kurz im Bild, aber im Grunde ist er eigentlich fast nicht da und auch schwer zu greifen. Und dann, wenn die WM anfängt, dann ist er absolut im Mittelpunkt des Interesses, also von der gesamten Fußballnation und zum Teil eben auch noch ein bisschen mehr. Und nach dieser Weltmeisterschaft wird er erstmal auch für Wochen wieder abgetaucht sein. Da weiß kein Mensch, wo der ist. Und man wird von ihm so gar nicht so viel mitbekommen, außer zu den Momenten, wenn der Fußball wieder gespielt wird.
Er war ja so als Spieler und als Trainer, sage ich mal, so ist so, geht so dabei. Und jetzt, jetzt Bundestrainer und das auch sehr erfolgreich. Was zeichnet ihn besonders aus als Bundestrainer?
Dass er eine Vorstellung von einem Spiel hat, von einem ästhetischen, attraktiven Spiel, die er nie aufgegeben hat und immer versucht hat umzusetzen. Und das ist ihm von 2006 bis heute auch immer wieder gelungen. Es gab zwar auch immer wieder Rückschläge und es gab vielleicht auch mal den einen oder anderen Titel, wo man gedacht hätte, den hätten wir vielleicht vorher schon mal gewinnen können. 2012 zum Beispiel, vielleicht auch 2016 war die Chance, war die Mannschaft eigentlich so gut, dass ich sagen würde, da sind sie eigentlich unter ihren Möglichkeiten geblieben. Aber er hat den deutschen Fußball wirklich auf ein neues Niveau gebracht. Und wenn er mal aufhört, vielleicht hört er auch nie auf, er ist jetzt schon 100 Jahre dabei, der ewige Yogi, dann wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, natürlich der WM-Titel, aber eben auch das schöne Spiel, das eben dann nicht nur in Brasilien gespielt wird, sondern mittlerweile auch in Deutschland.
In Ihrem Buch Gebrauchsanweisung für die Fußballnationalmannschaft, da schreiben Sie von den Widersprüchlichkeiten des Yogi Löw. Was ist denn so widersprüchlich an ihm?
Ja, dass er auf der einen Seite nicht unbedingt wirkt wie ein Kämpfertyp, aber trotzdem sehr beharrlich an seinen Zielen arbeiten, nämlich diesen schönen Fußball zum Erfolg zu bringen. Dass er so lange schon dabei ist, hat ja oft Abnutzungseffekte. Die hat es auch in der Zeit immer mal gegeben. Aber gerade noch im letzten Jahr wirkte er auf mich so frisch und unverbraucht und tatenhungrig wie jemand, der neu dazugekommen ist. Das hat sich jetzt aber wieder kurz vor der Weltmeisterschaft ein bisschen verändert. Da spürt man doch schon stark den Druck. Das wird schon wieder eher so ein bisschen so große nationale Aufgabe und da fehlt auch schon jetzt wieder ein Stück Leichtigkeit. Also da weiß man auch nie so genau, mal ist es so, man kann es nicht so ganz eindeutig
zuordnen.
Aber
es könnte sich jetzt möglicherweise während des Turniers auch wieder drehen. Also auch das wäre im Bereich des Möglichen.
Absolut. Das wird jetzt auch nicht zuletzt von dem Spiel heute abhängen. In beide Richtungen. Nach den rumpeligen letzten Wochen, wenn die Mannschaft nicht gewinnen sollte, dann wird es ganz schön viel Mühe machen, in einen guten Rhythmus, in einen Flow zu kommen. Wenn das jetzt so ein Start wird, was ja auch möglich ist, wie vor 4 Jahren, 4-0 gegen Portugal, dann ist das, was die letzten Tage und die letzten Wochen war, das verdampft in dem Moment. Bei so einer engen Turniergeschichte mit 4, 5 Mannschaften, die es alle gewinnen können, entscheidet tatsächlich das Momentum dieser 4, 5 Wochen. Und das beginnt für die Deutschen in ein paar Minuten dann.
Der Sportjournalist und Buchautor Michael Horeni heute hier im hr1 Talk. Und das hier ist der Soundtrack zu einer Weltmeisterschaft, die schon komplett durchdrungen war von dem neuen Geist und dem Aufbruch in ein neues deutsches Fußballzeitalter mit Jogi Löw. Der Song zur Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika, Shakira und Waka Waka. Der hr1 Talk am Sonntagmittag. Jetzt sind es nur noch wenige Stunden, bis diese WM auch für die deutsche Nationalmannschaft beginnt mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Mexiko. Michael Horeni, Fußballfachmann, schreibt seit vielen Jahren als Sportjournalist für die FAZ, wird auch heute in Russland dabei sein, weshalb dieser Talk voraufgezeichnet ist. Er ist Autor von Büchern wie die Brüder Boateng und aktuell der Gebrauchsanweisung für die Fußballnationalelf. Herr Horeni, ganz Deutschland wieder im WM. Fieber geht gefühlt bei jedem Spiel wieder jedem Fan das Herz auf. Aber am Ende ist es doch eigentlich nur ein Spiel, oder nicht?
Ja, das ist doch das Schöne, dass es ein Spiel ist.
Aber für viele scheint das ganz viel mehr zu sein. Messen wir dem Fußball eine größere Bedeutung zu, als er eigentlich hat?
Naja, ich will es jetzt nicht zu philosophisch machen, aber im Spiel sein findet sozusagen das Menschsein eben auch nicht zuletzt statt. Und dieses Spiel mit einem Körperteil, was überhaupt nicht geeignet ist, um eigentlich damit einen Ball zu behandeln, das hat seit Tausenden von Jahren eine Faszination. Und es scheint mir irgendwas Anthropologisches zu sein, dass wir das wirklich so sehr mögen.
Und auf dem Platz spiegelt sich ja eigentlich das Leben wieder, ne?
Unbedingt.
In diesem Spiel.
Ja, auf dem Platz und in der Liebe, oder?
Na, natürlich. Es ist aber auch ein großes Geschäft inzwischen. Wie geht's Ihnen denn damit? Der Sie ja von Kindesbeinen an auch ein komplett fußballbegeisterter Mensch sind,
ja.
Waren und sind. Wie empfinden Sie diese riesige Fußballvermarktungsmaschinerie auf allen Kanälen?
Mir ist vieles davon sehr, sehr fremd und habe da eine große Distanz zu. Und habe auch das Gefühl, dass so die Leute, die Fans, die in anderen Zeiten auch damit groß geworden sind und in anderen Zeiten an den Fußball so ihr Herz verloren haben, dass die damit auch fremdeln und dass sozusagen die emotionale Nähe darunter auch leiden kann. Manche Spiele sind aber so großartig, dass man sozusagen drumherum das alles, was das mit sich gebracht hat, das schafft der Fußball auch, das immer wieder zumindest mal für 90 Minuten vergessen zu machen. Aber ich merke natürlich auch schon, auch in meinem Bekanntenkreis, dass es da mittlerweile in den letzten, und das muss ich sagen, das ist jetzt nicht seit 10 Jahren, sondern seit 1, 2 Jahren, dass es da so eine Skepsis gibt und man auch nicht mehr ganz so gerne so von Grund auf dorthin schaut. Wenn ich aber meinen Jungen sehe, der jetzt 19 ist, die haben eine total ungetrübte Begeisterung dafür. Dann haben die ihr Second Screen, dann machen die noch auf dem Handy was anderes, spielen dann FIFA 18, kennen alles. Die werden einfach auch mit anderen Dingen groß, die werden in einer Zeit groß und die werden wahrscheinlich in 20 oder 30 Jahren sagen, weißt du noch, wie wir damals, da haben wir nur das und das gehabt und was sagen, das war für die sozusagen der Normalzustand. Wir sind sozusagen mit einem anderen Normalzustand groß geworden. Das liegt eben tatsächlich ganz stark im Auge des Betrachters.
Aber dieses Spiel liefert eben immer noch diese magischen Momente.
Absolut.
Und diese Emotionen und das wird ja auch immer so sein, solange dieses Spiel gespielt wird. Lieber Herr Horeni, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Das kann ein Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit, das ist ganz Ihnen überlassen.
Dann kann ich nur noch mal meinen Lieblingssatz sagen, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien und Hauptsache Deutschland wird Weltmeister.
Jawohl, Michael Horeni, ganz herzlichen Dank. Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Ich wünsche uns allen einen schönen Sonntag und den aktuellen WM-Song 2018. Den gibt es jetzt noch oben drauf. Hier sind Will Smith, Nicky Jam und Era Istrefi und Live It Up. One life, one dream, one moment, one team. You, lights high, thousand roadblocks, one shot, one truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all at, we right here. Ya empezó la rumba y estamos celebrando, todo el mundo que me levante la mano, estamos vivos, hay que disfrutarlo, hoy nadie me detiene porque yo no sé parar, now, now.
Der HR1 Podcast. Aber wir senden auch täglich live.